Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde, und guten Morgen auch jenen, die zuhören übers Telefon oder durch welches Medium auch immer. Schön, dass wir heute Morgen hier zusammen sein können. Ja, wir sind in einer besonderen Zeit, so ist oft die Begrüßung, wenn man sich länger nicht gesehen hat, weil wir tatsächlich in einer etwas besonderen Zeit leben. Vor 4 Monaten war ich auf einer Missionsreise in Südamerika und habe das Land gewechselt, und an einem Morgen, als ich an meinen Zielflughafen aufbrechen sollte, bekam ich einen Telefonanruf: ja, alles in Ordnung, komm nur, alles prima. Und 20 Minuten später kam wieder ein Anruf: schau, dass du so schnell wie möglich nach Hause kommst, denn wir wissen nicht, ob es vielleicht so schnell dann wieder möglich sein wird. Ich habe dann zum Glück einen guten Flugagenten, der mir meine Flüge jeweils bucht, und der konnte mir innerhalb von 15 Minuten einen anderen Flug dann buchen, und ich bin zum Flughafen und nach Hause. Und dann hat sich herausgestellt, es hätte gut sein können, dass ich immer noch in Südamerika wäre, weil die Grenzen geschlossen wurden. Besondere Zeiten. Ich weiß nicht, wie ihr damit umgeht, mit diesen Zeiten. Mancher ärgert sich und schimpft und klagt, ist ein bisschen unzufrieden über so Kleinigkeiten wie Corona. Ja, und dann die Gemeinde ist ein bisschen aufwendig, man hat viel Organisation, und ist das überhaupt alles nötig, und wer steckt alles dahinter und wo kommt das überhaupt alles her? Naja, da wird ja viel diskutiert, auch unter Christen, und manches ist auch gar nicht so besonders geistlich und hilfreich. Ich kann euch aber heute Morgen endlich sagen, wo Corona herkommt. Ich weiß es nämlich jetzt. Ich habe es genau erforscht, ich weiß es. Es ist weder ein Fleischmarkt in Wuhan gewesen, noch irgendein Labor. Es war auch nicht die CIA und nicht der iranische Geheimdienst. Es war auch nicht Mr. Gates oder Mr. X oder Mr. Y, sondern es war ein viel größerer, der einfach beschlossen hat in seiner Souveränität, dass es dieses Virus gibt und dass es die Welt einmal in Atem hält. Und gar nicht erstaunlich, er hat sich dabei auch was gedacht. Und ich hoffe, dass wir gut nachdenken, was Gott tut. Denn Gott ist souverän. Wir lesen das zum Beispiel, ihr könnt schon mal die Psalmen aufschlagen, denn wir werden uns in einem großen Teil der Predigt in den Psalmen bewegen. Er sagt zum Beispiel im Psalm 135 im Vers 6 folgendes. Psalm 135, Vers 6. Alles, was er will, das tut er. Im Himmel und auf der Erde, im Meer und in allen Tiefen. Gottesfürchtige Christen leiden genauso wie andere Menschen an Dingen dieser Welt, so wie es umgekehrt in der Schrift auch sagt, heißt, dass er es regnen lässt über Gerechte und Ungerechte. So leiden eben auch Christen, Menschen, die Gott lieben und vertrauen, an dem, was über diese Welt geht. Und wenn wir jetzt uns heute Morgen mehr Zeit nehmen könnten, um durch die Psalmen zu gehen und zu lesen, was Gott beschrieben hat, was auch Menschen schreiben, was sie erlebt haben, und zwar Menschen, die Gott fürchteten und ehrten und vertrauen, dann würden wir merken, ja, denen geht's auch nicht viel anders wie jenen, die Gott ablehnen. Solche Menschen haben nämlich unter den Folgen des Sündenfalles zu leiden. Und unter diesen Folgen leidet eine ganze Welt seit ungefähr 6000 Jahren. Da gibt es Menschen, die sind uns zu Feinden geworden, die uns ohne Grund verfolgen und bekämpfen und hassen. Das begann bei Kain und Abel und hat sich durchgezogen bis zum der Ermordung von Jesus. Und das zieht sich weiter durch die Zeit bis heute. Christen leiden unter Kriegen. Mancher alte Mensch unter uns hat das noch ein wenig miterlebt. Und viele Gläubige erleben das heute, gerade jetzt, dass sie unter Kriegen leiden. David hat unter Kriegen gelitten und die erste Gemeinde in der Zeit der Römer auch. Christen haben auch Angst. Genauso wie Nichtchristen. Man muss ja nicht sagen, ja, Christen haben keine Angst mehr. Das ist ja dummes Zeug. Im Psalm 61 im Vers 3 sagt kein Geringerer als David, der gewiss vorgelebt hat, was es bedeutet, Gott zu vertrauen. Psalm 61, Vers 3, vom Ende der Erde rufe ich zu dir, weil mein Herz in Angst ist. Ja, das geschieht. Christen haben auch Angst. Warum? Weil wir Situationen und weil wir Menschen nicht im Griff haben. Sobald wir Sachen nicht mehr im Griff haben, bekommen wir Angst. Wir leiden unter Verleumdung und Boshaftigkeit von Menschen, die Böses über uns reden, hinter unserem Rücken oder direkt mitten ins Gesicht. Das ging Paulus so, der sehr viel verleumdet wurde. Und das ging den Christen in der Gegenreformation so, dass sie unter großen Druck gekommen sind, weil sie Gott gehorcht haben. Das ging den Christen im Dritten Reich so und den Christen im Stalinismus. Und das geht Christen heute in Pakistan und an vielen Enden der Erde so. Ja, das ist wahr. Christen verzweifeln manchmal sogar. Wenn ihr zum Beispiel lest im Psalm 69 im Vers 2, Psalm 69, Vers 2, Gott hilf mir, denn das Wasser steht mir bis zum Hals. Es schreibt kein Neuling im Glauben. Paulus sagt das später mal im zweiten Korintherbrief, dass sie am Leben verzweifelten. So war es. Und Christen leiden auch unter Altwerden, Christen werden krank und, oh Wunder, Christen sterben sogar. Ob mit Corona oder ohne Corona, versteht ihr, wir sind in einer Welt, die durcheinander ist, die unter einem bösen Fürsten steht, aber die vor allen Dingen unter der Souveränität Gottes steht, der Dinge zulässt, die wir nicht mögen. David selbst hat unter einer Seuche gelitten, bei der innerhalb von 3 Tagen 70.000 Menschen gestorben sind. Das war nun mal eine ganz andere Hausnummer als das, was wir heute so besprechen. Gott ist souverän und ich bin völlig überzeugt, was hier geschieht, gerade auch mit diesem Virus in der heutigen Zeit, kommt direkt aus der Hand Gottes in diese Welt. Ich werde später noch erklären, warum ich das glaube und was Gott möglicherweise damit bezweckt. Aber eine zweite Vorbemerkung. Wenn das so ist, dass auch Corona von Gott kommt, dann müssten wir ja in erster Linie die Frage stellen, Herr, was hast du vor? Was willst du uns sagen? Dann müsste ja die wichtigste Konsequenz sein, wie reagiere ich meinem Gott gegenüber auf das, was er in mein Leben legt. Nicht nur, wie reagiere ich meiner Regierung gegenüber oder den Virologen gegenüber oder den Verordnungen in der Gemeinde gegenüber, sondern wie reagiere ich meinem Gott gegenüber. Und wisst ihr, das habe ich unter Christen in den letzten Monaten sehr viel vermisst. Da haben viele Christen geschimpft und geklagt und gesagt, es ist alles Blödsinn und Quatsch und Fake. Und da haben sie irgendwelche sonderbaren Verschwörungstheorien. Aber was ich wenig höre ist, Herr, du bist ja der, der das macht. Und es kommt doch darauf an, wie ich dir gegenüber reagiere, wenn du Dinge in mein Leben legst. Wie hören wir auf Gott, auch jetzt in dieser Zeit? Klagen wir auch über den Wirtschaftseinbruch, der jetzt kommt und dass uns vielleicht manches Geld genommen wird und manche Sicherheit und dass unser Luxusleben in Gefahr ist? Du denkst vielleicht, ja Michael, ich habe doch kein Luxusleben. Ich nehme dich das nächste Mal mit auf eine Missionsreise und wenn du nach Hause kommst, wirst du verstehen, wovon ich spreche. Denn Menschen sind reich, die sich nicht jeden Tag Gedanken machen müssen, ob sie satt werden und zweitens, ob sie einen Arzt finden und drittens, die ein ausgebautes Verkehrsnetz haben. Das ist, was man heute unter reichen Kulturen versteht. Und soweit ich Bayern kennengelernt habe und ich mache jetzt zum 7. Mal hintereinander hier Urlaub, ist alles gewährleistet. Oder habt ihr Angst, heute nichts zu essen zu kriegen? Vielleicht nicht, was ihr wünscht und es der liebe Bruder wieder unzufrieden, wenn die Frau das Falsche gekocht hat. Aber satt wird er trotzdem. Und Ärzte haben wir genug, bist ja selber einer. Und steht ja, wir fürchten, dass Gott sich die Freiheit nimmt, von diesem ungewöhnlichen Reichtum und Luxus uns mal für eine gewisse Zeit einiges wenigstens in Frage zu stellen. Ja, das tut Gott. Dabei ist es nur eine kleine Reaktion auf die Lästerung der Menschheit ihm gegenüber. Und wenn Gott so handeln würde, heute schon, wie er aufgrund unserer Sünde, ich meine die Sünde der Menschheit, handeln sollte, dann wäre das alles weitaus dramatischer. Das ist die zweite Vorbemerkung. Also die erste war, es kommt vom Herrn, der souverän ist und der das macht. Und zweitens, es ist die Frage, wie reagiere ich meinem Gott gegenüber, wie rede ich mit ihm? Das ist die Frage, die mich sehr beschäftigt für mein persönliches Leben und für unser Gemeindeleben. Was, Herr, willst du uns deutlich machen? Ich glaube, dass diese Zeit eine Riesenchance für die Gemeinde Jesu ist, dass sie ein Segen ist, dass sie gut ist für uns, nebst all dem, was sicherlich auch unangenehm ist. Und die dritte Vorbemerkung, ich glaube, dass diese Dinge, die wir gerade jetzt erleben, uns in Erinnerung rufen, Jesus kommt bald wieder. Und die endzeitlichen Ereignisse, die in der Schrift niedergeschrieben sind, die ja in viel höherer Potenz einmal geschehen werden, sind die Dinge, die wir heute erleben, sind zarte Ankündigungen, endzeitliche Ereignisse und wollen uns daran erinnern, Leute, es geht nicht in erster Linie um Karriere und Urlaub und den neuen Carport und das neue Auto für drunter, sondern es geht darum, dass ich wiederkomme und dass ihr bereit seid, dass ich komme. Ich meine, das sind wichtige Dinge. Aber welcher Christ redet schon darüber? Ich bin jetzt zwar noch kein ganz alter Mann, aber doch schon 45 Jahre mit Jesus unterwegs. Und als ich ein junger Kerl war, dann war das große Thema der Christenheit. Jesus kommt wieder. Und wo reden die Christen heute noch mal in einer echten Erwartung, nicht nur mit einem theologischen Sachverstand, mit einer echten Erwartung davon, dass Jesus wiederkommt? Das ein paar Vorbemerkungen und jetzt zum eigentlichen Hauptteil, nämlich was wollte Gott, nach dem, was ich verstehe, mit dieser Zeit bei den Christen bewirken? Einmal sind zwei große Konsequenzen oder Absichten. Erstens, Gott wollte unser geistliches Leben vertiefen und zweitens, also der zweite Teil dann sein, Gott wollte uns in unserem geistlichen Leben mahnen. Kommen wir zum Ersten. Gott wollte, dass unser geistliches Leben sich bestätigt und vertieft. Als ich von jener Missionsreise zurückkam, dieser etwas ungewöhnlich abgebrochenen, das war der erste Sonntag, auch gleich in Stuttgart, wo wir keinen Gottesdienst durchführen konnten. Und da mussten wir ein bisschen plötzlich reagieren, das war ja alles neu, das kennt ihr ja. Und ich habe dann in dem ersten Gottesdienst Psalm 46 gelesen, weil ich noch nicht ahnen konnte, wohin führt das alles. Und das steht im Psalm 46, Vers 2. Psalm 46, Vers 2, Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Es sollte in dieser Zeit wahr werden, dass Gott unser Fels ist. Es sollte wahr werden, dass er stark und zuverlässig ist. Es sollte wahr sein, dass wir uns bergen in ihm, in alle Nöten, die uns treffen. Ob es eine Kleinigkeit wie Corona ist, und bitte, das ist jetzt keine dumme Bemerkung, ich meine das immer auch im Vergleich zu vielen anderen Dingen, die heute in der Welt geschehen, dass er unsere Hilfe ist. Mich hat das mal neulich beschäftigt, ich las im Jeremia Kapitel 12, da sagt Gott einmal zu dem Volk, wenn dich die Fußgänger schon müde machen, was bewirken dann die Reiter bei dir? Also du kannst ja mal versuchen, neben mir herzulaufen. Ja, also wenn ich jogge und du läufst neben mir her, dann wirst du einfach grinsen und sagen, der alte Opa ist aber langsam. Ja, aber angenommen, ich würde dich müde machen schon. Und dann würdest du mal richtig so neben Usain Bolt oder so einem herlaufen oder neben einem Pferd, dann würdest du merken, das ist richtig schnell. Und manchmal scheint es mir, die Christen schreien heute schon, wie wenn die Welt gerade untergeht und wenn das Schlimmste des Schlimmen passiert ist. Wenn uns das schon müde macht, wenn uns das schon aufbegehren macht gegen die Regierung, was werden wir es tun, wenn man uns die Freiheiten als Christen wirklich nimmt, wie das heute in vielen Teilen dieser Welt geschieht? Ich habe mich aber auch sehr gefreut, wie geistliches Leben in vielen sichtbar wurde. Da sagte mir eine junge Familienmutter, die auch jeden Tag ihre drei Kinder jetzt immer zu Hause hatte, mit all den Unannehmlichkeiten, die das Leben gerade mit sich bringt, und der größeren Herausforderung, ihr Mann war auch noch bedeutend krank geworden. Und dann sagte sie zu mir, weißt du, es ist doch auch einmal schön zu sehen, was passiert, wenn uns nur noch der Herr bleibt. Nun ja, sie hatte ihn noch bedeutend mehr als nur den Herrn, aber es war schon viel, was sie zu tragen hatte. Wir durften lernen in dieser Zeit, dem Herrn zu vertrauen und ihm zu ruhen, dass er es gut macht und dass er die Kontrolle hat über dem, was da geschieht. Lesen wir zum Beispiel mal Psalm 62, Vers 6. Psalm 62, Vers 6. Aber sei nur still vor Gott, meine Seele, denn er ist meine Hoffnung. Ich hoffe, dass du in dieser Zeit auch immer wieder still geworden bist vor Gott, um zuzuhören. Ich habe mich erinnert an die Geschichte, als die drei Jünger mit dem Herrn auf dem Berg der Verklärung waren. Und das hat dem Petrus so gut gefallen. Und er hat schon die Ärmel hochgekrempelt und hat schon Bauholz gesucht, vielleicht mit seinen Augen. Und hat gesagt, Herr, hier ist gut sein, lass uns hier drei Hütten bauen. Und dann kommt eine Stimme vom Himmel, die aber nicht sagt, super Idee, Petrus, ich wusste, dass du das vorschlagen würdest, mach dich an die Arbeit. Nein, die Stimme vom Herr Himmel sagt, dies ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Hören. Hast du Gott gehört in den letzten 4 Monaten? Hast du ihm überhaupt Fragen gestellt? Wolltest du zuhören und verstehen, was er zu sagen hat? Ja, Gott wollte unsere Zuversicht in ihn befestigen. Viele hatten mehr Zeit in den letzten Monaten. Ich hoffe, wir haben sie gut genutzt, vor allen Dingen zum Studium der Schrift und zum Gebet. Ich hoffe, du hast dich nicht gefürchtet, sondern hast gesagt, Herr, ich bin in deiner Hand. Was immer auch geschieht, selbst wenn ich mir dieses Virus einfange und selbst wenn es bei mir nicht ohne Symptome bleibt. Ich bin in deiner Hand, ich stehe auf einem sicheren Felsen. Im Vers 9 des eben angesprochenen Psalms 62 sagt er ja auch, hofft auf ihn alle Zeit, ihr sein Volk, schüttet euer Herz vor ihm aus. Es ist so schön, das Herz von dem Herrn auszuschütten. Wenn es voll ist von Zweifeln und Not und Angst und Befürchtungen und Unklarheit und dann zu beten. Das heißt, alles zu sagen, wie es ist. Manchmal, wenn ich Christen beten höre, denke ich, das müssen alles Superkanonen im Christsein sein. Die beten, als gäbe es keine Probleme, als wären sie nur voller Glauben. Aber das Herz ausschütten, da kommt raus, was drin ist. Und da kommt auch unser Versagen heraus, da kommen unsere Zweifel raus, da kommen unsere Fragen raus, da kommt unsere Auflehnung gegenüber Gott raus. Ja, das ist nicht schön, aber es ist wichtig. Wir dürfen es ausschütten und Gott hält das aus. Wir dürfen ihm unsere Not sagen. Und ob dein Glaube etwas taugt, das zeigt sich immer in den Problemen. Wisst ihr, solange man sonntagsmorgens da schön auf seinem Stuhl sitzt und schöne Lieder singt, das finde ich wunderbar, das tue ich ja von ganzem Herzen, das ist noch kein gelebter Glaube. Aber ob dein Glaube was taugt, das merkt man dann, wenn du in Engpässe kommst. Und manchmal ist es gut, wenn wir unseren Glauben möglichst schnell verlieren, unseren Glauben möglichst schnell verlieren, um Glauben zu lernen nach der Schrift. Und ich glaube, diese Zeit hat auch bei manchen gezeigt, dass es mit seinem Glauben nicht so weit her war. Er hat sich gesorgt und er hat sich aufgeregt und er hat diskutiert und er hat geschimpft und geklagt oder vielleicht nur gesagt, hoffentlich ist das bald vorbei. Gott wollte unseren Glauben bestätigen. Das Zweite, von dem ich glaube, was Gott reifen lassen wollte in dieser Zeit, ist unsere Bewunderung für unseren Herrn, unsere Bewunderung für ihn. Lesen wir mal Psalm 59, Vers 17 und Vers 18. Psalm 59, Vers 17. Ich aber will von deiner Macht singen und des Morgens deine Güte rühmen, denn du bist mir Schutz und Zuflucht in meiner Not. Ich will dir meine Stärke Lob singen, denn du, Gott, bist mein Schutz und mein gnädiger Gott. Was für ein Unterschied machen Christen, die in einer Krise Gott loben, Gott preisen. Stell dir mal vor, du stehst beim Supermarkt an, heute Morgen haben wir eine lange Schlange schon vor den Bäckereien gesehen, da muss man ja warten, dann kommt man ja manchmal auch durch die Maske vielleicht ins Gespräch mit Menschen und dann klagen die vielleicht und du sagst, ach wissen Sie, es ist so wunderbar, dem lebendigen Gott zu vertrauen in dieser Zeit. Ist unsere Bewunderung für Jesus gewachsen in den vergangenen Wochen? Ich glaube, dass er das wollte. Er wollte, dass wir gelassen sind in dem Wissen um seine Souveränität. Gelassen im Wissen um seine Macht. Und er wollte auch, dass wir lernen, seine Souveränität anzuerkennen. Herr, was du tust, das darfst du. Das darfst du. Was du, Gott, darf Viren in diese Welt schicken, auch als Strafe und Gericht. Ich meine, unsere großen Kirchen, die sagen uns ja, Corona sei keine Strafe und kein Gericht. Ich will das nicht behaupten, dass es so sei, aber es ist mindestens eine starke Mahnung Gottes. Achtet auf euer Leben. Und wir haben gelernt, als Christen Gott souverän anzuerkennen und zu sagen, Herr, du darfst das. Und ich hoffe, dass wir in dieser Zeit uns dem Herrn noch bewusster ausgeliefert haben. So wie es in Psalm 65, Vers 2b steht. Psalm 65, Vers 2b. Dir erfüllt man Gelübde. Wenn du ein Gotteskind geworden bist, dann hast du dein Leben Gott ausgeliefert. Und diese Zeit jetzt gibt dir die Gelegenheit, das zu bekräftigen. Herr, es bleibt dabei und es soll noch mehr wahr werden, was ich gesagt habe. Dir gehört mein Leben. Unsere Hingabe an Christus sollte vertieft werden. Und ich freue mich für jeden, der darin gewachsen ist. Vielleicht musste uns Gott in dieser Zeit aber auch mahnen, weil unser Herz so mit dieser Welt verknüpft ist und wir nur noch an die Dinge dieser Welt denken und uns davon gefangen nehmen lassen. Vielleicht musste Gott uns mahnen, wo ist denn dein Herz unterwegs? Was ist denn eigentlich das Zentrum deines Lebens? Ich meine, nicht das, was wir sagen, sondern was wir leben. Gott wollte in dieser Zeit unser Christsein reifen und vertiefen lassen. Und wisst ihr, manchmal habe ich ein bisschen die Hoffnung, das klingt jetzt etwas zynisch, das weiß ich. Ich meine es auch nicht ganz so ernst, aber ein bisschen schon. Manchmal wünschte ich mir, die Krise ginge noch eine Weile. Damit die Christen nachholen, was sie bis jetzt versäumt haben, aus dieser Zeit zu lernen. Überhaupt zu lernen. Was wir zu lernen haben in dieser Zeit. Denn, und das ist der zweite Hauptteil, was Gott nach meiner Ansicht durch diese Zeit bei den Christen bewirken wollte, und das ist unser geistliches Leben zu mahnen. Denn ich glaube, Corona ist nicht nur wegen einer gottlosen Welt in diese Welt gestellt, damit die Welt vielleicht ein bisschen aufmerksam wird. Ich glaube, dass Corona auch für die Christen geschickt wurde, weil Gott auch seine Kinder mahnen muss. Und wir müssten es ja besser wissen, als die Welt es weiß. Ich möchte sein erzieherisches Handeln annehmen. Ich habe heute Morgen das auch im Gebet bewegt. Herr, wie leicht kann mein Herz erfüllt sein, nicht von Sünde, aber von Dingen, die vergänglich sind. Und wenn der Herr uns so manches nehmen würde, was er uns noch nicht genommen hat, wie würden wir wohl reagieren? Im Psalm 66, im Vers 10, sagt Gott zum Beispiel so, Psalm 66, Vers 10, denn du, Gott, hast uns versucht und geläutert, wie Silber geläutert wird. Gott muss auch das Leben von Christen läutern, das heißt reinigen, ihm ähnlicher machen. Und Gott hat diese Welt schon oft gemahnt. Es ist ungefähr 15 Jahre her, dass dieser verheerende Tsunami über Ostasien ging. Die ganze Welt sprach darüber und es ist nur noch eine Randnotiz der Geschichte. Und Gott will vielleicht heute mit uns reden. Wir saßen unmittelbar vor Ausbruch dieser Krise als Mitarbeiter zusammen und haben eine Andacht gehalten und an dem Tag lasen wir Offenbarung Kapitel 18. Das ist die Geschichte, wo die Kaufleute der Erde dastehen und klagen und schreien und weinen, weil Babel, der Inbegriff ihres Wohlstands, ihres Weltsystems, in einer Stunde gefallen ist. So steht es da, in einer Stunde. Und wir haben uns darüber Gedanken gemacht, ob das wohl sinnbildlich gemeint ist oder wörtlich. Und ich bin auch nicht so ein Computerfreak, wie es du vorhin von dir gesagt hast. Aber ich habe gesagt, stell euch mal vor, es gäbe ein Supervirus, das unsere PC-Verbindungen dieser Welt an einem Tag lahmlegen würde. Wenn mal alle Computersysteme für 14 Tage ausfallen würden, was wäre auf dieser Welt? Es wäre eine Megakatastrophe. Jemand lieh mir, als ich das geäußert habe, dann einen Roman aus. Da hat jemand nachempfunden, wie es wäre, wenn 14 Tage kein Strom mehr da wäre. Es war verheerend. Und dieser Mann hat jetzt nicht irgendwas zusammenfantasiert, sondern sich mit Fachleuten auseinandergesetzt, was tatsächlich Auswirkungen davon wären, wenn wir 14 Tage keinen elektrischen Strom hätten. Die Kaufleute jener Welt werden dann heulen und klagen. Und wir Christen, heulen wir heute auch schon? Wegen diesen kleinen Einschränkungen, die wir haben, weil unsere Computer funktionieren meistens immer noch, wenn wir nicht gerade Wasser drüber kippen oder so, dann laufen die noch. Unser System in der Welt funktioniert noch. Wir können noch einkaufen gehen. Wir heulen vielleicht, weil der Urlaub platzt oder weil man den Autoneukauf verschieben muss. Manche haben sogar gesagt, wir müssen jetzt vors Gericht und klagen gegen die Bundesregierung, dass sie Gottesdienste verboten hat für ein paar Wochen. Ich glaube, das ist der falsche Weg, denn unser Glaube wurde nie eingeschränkt. Unser Glaube war noch immer frei. Wir konnten uns versammeln, in kleinen Gruppen zwar nur, aber wir durften von Jesus reden, öffentlich über Telefon und über Livestream-Übertragungen. Das ging ja alles wunderbar. Ja, unsere Freiheiten wurden ein wenig eingeschränkt für eine kurze Zeit. Ja. Aber es hat uns viele Dinge kostbarer gemacht. Zum Beispiel die Bedeutung von Gemeinschaft viel größer gemacht. Ich habe gesehen, dass Leute plötzlich in unsere Gebetsstunde kamen, die kamen schon lange nicht mehr, weil sie Verlangen hat nach Gemeinschaft. Es gibt ein Bibelwort im Neuen Testament, das mich seit Jahren sehr beschäftigt. Es kommt mir immer wieder hoch, das möchte ich mit euch noch lesen, das steht im 1. Petrusbrief im Kapitel 4. Petrus spricht da vom Leiden, das über die Welt kommt. 1. Petrus 4, er sagt zum Beispiel im Vers 12, Geliebte, lasst euch die Feuerglut, die euch als Prüfung begegnet, nicht befremden, als widerführe euch etwas Seltsames. Das ist gar nicht seltsam, was heute passiert, ist nicht komisch, nicht eigenartig. Weil ja Gott souverän ist, Gott ist nicht komisch und Gott ist nicht seltsam. Und dann sagt er im Vers 17, das ist der Vers, um den es mir geht, denn es ist Zeit, dass das Gericht am Haus Gottes anfängt. Wenn aber zuerst an uns, Was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen? Es gibt ja viele Diskussionen unter Gläubigen und ich diskutiere da nicht mehr so gerne drüber, aber die haben die große Frage, kommt der Herr vor den 7 Jahren der Trübsal oder in der Mitte oder am Ende? Und da gibt es heiße Diskussionen. Jeder weiß es ja besser. Ich weiß es auch besser. Also ich weiß es ja wirklich. Also denkt ja jeder. Denkt ja jeder. Ist auch in Ordnung, wenn man eine Überzeugung hat. Wenn man sagt, so habe ich eine Schrift gelesen und das ist mein Ergebnis. Ja, und wenn deine Überzeugung anders ist, gut. Die Hauptsache, es eint uns eines. Wir freuen uns darauf und wir gehen ihm entgegen. Und wir wollen uns zubereiten auf diesen Tag. Das ist ja das Entscheidende. Wann er kommt, das wissen wir ja sowieso nicht. Oder hast du schon einen Eintrag in deinem elektronischen Kalender direkt vom Himmel? Entrückung, oder? Hat keiner. Aber bevor Jesus kommt, sagt dieser Vers, muss Gericht über das Haus Gottes kommen. Über das Haus Gottes. Wenn ich heute manchmal den Streit sehe, den Christen miteinander haben, in ihrem Zuhause, den Ehen, in den Gemeinden, zwischen Theologen, und wie die sich bekämpfen und fertig machen, im Internet alles Mögliche über andere Christen schreiben, denke ich, wo ist euer Kopf geblieben? Ich glaube manchmal, es kann uns nur noch eine Verfolgung retten. Und ich meine das nicht leichtfertig, denn ich habe noch nie Verfolgung erlebt. Es ist auf jeden Fall schlimmer, als wir es uns vorstellen können. Aber ich glaube manchmal, nur das kann uns noch retten, weil wir in unserem Wohlstand, in unserer Sicherheit, in der wir heute leben, so gleichgültig werden können und solche Nebenthemen so wichtig machen, dass uns nur eine Zeit, wo uns alles genommen wird, außer dem einen, das ist Christus, den kann uns keiner nehmen, wenn wir solche Zeiten erleben und wir mal eingedampft werden, damit wir uns konzentrieren auf das eine, was zählt. Und das ist unsere Beziehung mit unserem Herrn. Wir sind Kinder unserer Zeit. Und wenn du sagst, ich habe mit der Welt nichts zu tun, das ist dummes Zeug. Wir leben mitten in dieser Welt. Die hat ihren Einfluss auf unsere Welt. Und ich glaube, wir müssen neu ausgerichtet werden darauf, dass Jesus wiederkommt. Und ich meine, die Zeit, die wir jetzt erleben, ist ein Mahnruf Gottes. Nehmt mich ernst. Ihr Christen, ich meine, die Nicht-Christen hören ja nicht groß, aber die Christen oft auch nicht. Und wenn wir diesen ersten Testlauf nicht bestehen, was wird die Zukunft bringen? Wenn wir heute mit der Welt heulen und klagen, anstatt auf Jesus zu hören und sein Reden verpassen, dann provozieren wir vielleicht das Nächste, was Gott geben muss, um uns aufzuwecken. Ich glaube, Gott wollte uns mahnen, ob wir uns noch freuen können und dankbar sein können. Darf ich dir mal kurz die Frage stellen, musst mir keine Antwort geben. Hast du Gott schon gedankt für die Corona-Zeit? Ich meine, es steht ja in der Schrift, sei dankbar in den meisten Dingen, oder? Oder in allen Dingen, die euch passen, oder? Nein, es steht da, sei dankbar in allen Dingen. Ich kann nicht behaupten, dass mir das immer so leicht fällt. Aber Gottes Wort sagt es uns. Und an einer anderen Stelle sagt er, freut euch im Herrn, wann? Alle Zeit. Außer in Corona natürlich, da muss man es nicht. Gell? Oder? Freut euch im Herrn alle Zeit? Ich glaube, auch die Gemeinde wird auf den Prüfstand gestellt. Was taugt unsere Gemeinschaft? Wie sehr sind wir nur auf uns fixiert oder wie sehr haben wir den anderen im Blick? Ich habe das so wunderbar beobachtet, wie Christen anfingen, sich umeinander zu kümmern, als es plötzlich nötig war.
sich gegenseitig eingekauft haben und sich angerufen haben. Und jemand sagte, du, ich krieg immer wieder Postkarten geschickt mit ermutigenden Worten. Und mir rufen Leute an, die haben mir noch nie angerufen. Das ist doch schön. Ich glaube, dass Gott noch mehr tun will. Ich habe immer wieder gedacht in dieser Zeit an die Phase in der Apostelgeschichte, wo die Verfolgung, die erste Verfolgungswelle kam und was das Ergebnis war, dass die Gemeinde sich zerstreut hat und das Evangelium überall verbreitet hat. War jetzt die Verfolgung schlecht oder gut? Nun, sie selber ist nichts Angenehmes. Wird ja keiner beten, Herr, schick mir Verfolgung, das ist so schön. Aber was Gott daraus gemacht hat, dass das Evangelium verbreitet wurde, nach Judäa, Samarien bis in die Enden der Erde, ist doch wunderbar. Ich saß neulich mit Brüdern zusammen, die haben gesagt, naja, wenn wir jetzt nur die halbe Gemeinde immer zusammen haben können, warum sollte nicht eine neue Gemeinde an einem anderen Ort entstehen? Jetzt sind wir ja auch geteilt, nur die Hälfte ist da. Warum machen wir das nicht immer so, gründen neue Gemeinden, damit das Evangelium weitergeht? Wunderbar. Ich glaube, unsere Gemeinde wird auf den Prüfstand gestellt und wir sollten wirklich auch als Älteste aufmerksam beten, Herr, was hast du uns zu sagen jetzt und heute als Gemeinde? Denn wisst ihr, ich fürchte sehr, dass diese Zeit vorübergeht, alles wieder back to normal und wir sagen, endlich ist das wieder vorbei und wir haben das Reden Gottes nicht verstanden. Wir haben nicht die Situation ergriffen, wir haben keinen Gewinn daraus gezogen, wir haben nicht gelernt, was wir lernen konnten. Wir sind nicht aufgewacht, uns wurden die Augen nicht geöffnet. Gott wollte uns auf ganz neue Gedanken vielleicht bringen, die er uns ohne Not nicht so ohne weiteres nahe bringen konnte. Und dann ist alles vorbei, alles ist wieder gut und wir machen weiter wie bisher. Das wäre tragisch. Und ich komme zum Schluss mit Matthäus 24, Vers 44. Die Bibelkenner wissen, das ist die Endzeitrede unseres Herrn, Matthäus 24, Vers 44. Und da sagte Herr Jesus, darum seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, in der er es nicht erwartet. Und ein paar Verse vorne dran hatte gesagt, eines der Erkennungszeichen werden Seuchen sein. Nun, ich bin kein Seuchenexperte, ich nehme nicht an, ich habe den Begriff jetzt noch nicht gehört mit Corona, dass es eine Seuche sei, aber es wird kommen. Und deswegen ist die Zeit jetzt auch eine Mahnung. Und Gott will uns erinnern. Und wisst ihr, ich kenne ja viele von euch nicht, schon gar nicht, was da drin oder da drin vor sich geht. Deswegen diese Frage, schau mal, diese Zeit jetzt ist eine Mahnung, Jesus kommt wieder und er könnte jederzeit kommen, sei bereit. Und wenn Jesus heute käme, könntest du sagen, ich bin bereit, ich kann ihm mit Freude entgegengehen? Oder würde ich dich antreffen in einem Leben, das zwar ein bisschen fromm ist, aber sich im Wesentlichen um dich selber dreht? Ist Jesus dein Leben? Ich glaube, das sollte in uns wahr geworden sein. Diese Erwartung, Jesus kommt. Und in den letzten 4 Monaten ist es das, was mich in meiner Gemeinschaft mit dem Herrn mit am meisten beschäftigt. Herr, du könntest wirklich jederzeit kommen. Entgegen all unserer endzeitlichen Modelle, wie wir da die Entrückung einplanen mit unseren theologischen Zeitschienen. Da ist der Herr auch souverän drüber. Er könnte kommen. Ein Pfarrer erzählte mir oder uns mal die Geschichte, dass er als Junge seine gläubige Oma besucht hat und dann haben sie sich zurückgezogen auf den Dachboden und wollten mal richtige Männer sein. Und das bedeutet für sie mal rauchen. Und da haben sie Gras zusammengedreht. Ich meine nicht das, was man heute unter Gras versteht, sondern das, was auf den Wiesen wächst. Das haben sie zusammengedreht und angesteckt und gequalmt, gepafft. Also wirklich gequalmt im buchstäblichen Sinne. Und er sagt, der Qualm war so gewaltig, dass wir die Großmutter nicht kommen sahen. Und plötzlich stand die Großmutter vor uns. Wir sind zu Tode erschrocken. Es war eine weise Oma, die hat den Schreck gesehen, hat gesagt, da muss man nichts mehr sagen. Sie sagte nur noch in ihrem schwäbischen Dialekt, so Bube, jetzt spielt er wieder etwas rechts. Also was Gescheites, gell, oder so. Und dann setzte dieser Pfarrer persönlich hinzu, und wenn Jesus wiederkommt, soll er mich nicht bei einer Lebenshaltung antreffen, für die ich mich schämen muss. Und den Satz habe ich nicht mehr vergessen. Wenn Jesus wiederkommt, soll er mich nicht in einer Lebenshaltung antreffen, für die ich mich schämen muss, die seiner nicht würdig wäre. Und liebe Geschwister, ich glaube, die Zeit jetzt, und ich meine das todernst, diese Zeit jetzt ist eine Riesenchance für die Gemeinde. Für all die frommen Leute, die da sitzen und deren Leben sich am Ende doch nicht um Jesus dreht. Und für alle, die ihm von Herzen dienen und ihn wirklich lieben, eine große Mahnung, ja, er kommt. Diese Zeit sollte unser Glaubensleben vertiefen, prägen, festigen. Und es ist etwas, in dem Gott uns mahnen will. Nehmt mich ernst. Ich komme wieder. Seid bereit. Gott möge uns ein gesegnetes Nachdenken geben und dass wir ihm sagen, Herr, lass die Krise so lange da sein, bis ich es gelernt habe. Und dann mach weiter, was du für richtig hältst. Lasst uns noch zusammen beten. Herr Jesus, wir danken dir für alle Glaubenserfahrungen, die wir in den letzten Wochen und Monaten machen durften, des Vertrauens in dich. Wir gesehen hatten, du bist unsere Zuversicht und Stärke, eine große Hilfe und eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Wir danken, dass wir beten durften, dass wir nicht alleine waren mit dieser Not. Danke, dass wir unsere Hoffnung nicht auf irgendwelche Notfallkonzepte setzen mussten, so nützlich sie auch sind, sondern unsere Hoffnung setzen durften auf dich. Danke, dass wir erlebt haben, wie du uns aufgeholfen hast und dass wir nicht verzweifeln mussten. Danke, dass wir auch nicht planlos sein müssen wie die Welt um uns her. Danke, dass wir nicht klagen mussten und nicht schimpfen mussten, nicht in Zweifel setzen mussten, sondern dass wir, Herr Jesus, auf dich sehen durften als den großen Souverän, der gehandelt hat, auch in den vergangenen 4 Monaten. Danke, dass du uns aber auch mahnen wolltest in dieser Zeit hin auf dein Wiederkommen, dass du kommst und dass du uns sagen willst, nehmt mich ernst, richtet euch darauf aus. Ja, es könnte sein, dass du bald wiederkommst. Es könnte sein, dass uns bald viel mehr genommen wird als jetzt. Vielleicht unsere ganze Freiheit als Christen. Ja, Herr, das kann kommen. Aber du wirst treu bleiben. Dich kann uns niemand nehmen. Und du hast gesagt, nichts und niemand kann euch scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Niemand kann euch aus meiner Hand reißen. Das steht fest. Und so hilf uns jetzt, diese Zeit zu nutzen, um auf dich ausgerichtet zu werden und dich von Herzen zu erwarten. Dank sei dir, du treuer Gott. Amen.